Wir hören eine schwarze Katze-Sendung über die Antimilitarismus-Kampagne der anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr.
Die Kampagne »Heute wie vor 100 Jahren – Krieg dem Krieg – für die soziale Revolution« findet am 1. Augustwochenende 2014 statt. Die schwarze Katze hat dazu eine Radiosendung produziert. Darin enthalten sind zwei etwa halbstündige und ein siebenminütiges Interview. Das erste längere Interview geht unter anderem um die Bundeswehr, Ursula von der Leyen, den Ersten Weltkrieg und die Kampagne an sich. Der Schwerpunkt des zweiten längeren Interviews liegt auf dem historischen Aspekt des Ersten Weltkriegs, dessen Auswirkungen und der Kritik an militaristischen Strömungen in der Arbeiterbewegung. Martin Veit nimmt Stellung zu seinem bei der Kampagne vorgestellten Buch »Ehren, tapfer, vergessen – Die unbekannte Internationale – Anarchistinnen und Syndikalistinnen und der Erste Weltkrieg«. Weiterhin sind zwei Redebeiträge von Kampagnenveranstaltungen für die Sendung aufgenommen worden. Uwe Neubauer liest aus »Ein Kind unserer Zeit« von Ödön von Horvath 1901 bis 1938. Wolf Wetzel spricht zum Ersten Weltkrieg. Über eine Stunde geballter Antimilitarismus-Informationen. Vom 1. bis 3. August 2014 findet die Kampagne »Heute wie vor 100 Jahren – Krieg dem Krieg – für die soziale Revolution« der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr, kurz AFRR, statt. Ich spreche jetzt mit
Martin
und mit
Tim.
In Bochum wurden am 31. Juli 2014 Pappen mit antimilitaristischen Symbolen auf dem Husemannplatz aufgestellt, um für die Kampagne zu werben. Tim, du warst bei dieser Aktion dabei.
Haben wir uns mit einigen Leuten, halt aus Anarchistinnen und Anarchisten aus Bochum zusammengetan und wollten einfach in dem Alltag, in dem Shopping-Alltag in der Innenstadt dem ganzen was entgegensetzen und daran erinnern, was für ein Grauen halt 100 Jahre vorher da seinen Lauf genommen hat. Und dabei haben wir dann halt viele Flyer verteilt und sind mit Leuten ins Gespräch gekommen und wollten halt für die Kampagne werben.
Und was gab es da für Reaktionen von den Passantinnen und Passanten?
Viele waren halt in ihrem Shoppingtrott. Das haben wir sicherlich alle schon erlebt. Allerdings haben wir auch gemerkt, dass schon einige Leute sich jetzt für das Thema interessieren, auch weil es jetzt immer in den Medien vorkommt. Und ich denke, da jetzt eine radikalere Kritik an Krieg und an Kriegsgründen ranzubringen, ist ein wichtiger Schritt, da reinzugehen, weil das gerade auf einen kleinen, fruchtbaren Brunnen doch schon trifft.
Ist es den Menschen aufgefallen, dass einige dieser Sprüche auf selbstgebastelten Grabsteinen standen?
Ja, das war natürlich nicht zu übersehen. Wir wollten halt auch zum Ausdruck bringen, dass im Laufe von Kriegen halt auch immer die Wahrheit und die Menschlichkeit und die Freiheit mitsterben neben all den Menschen. Und ja, das ist aufgefallen.
Ihr habt Grabsteine in Bochum aufgestellt wegen dieser Aktion. Welche äußere Form hatten diese Grabsteine? Waren das die üblichen Grabsteine von deutschen Friedhöfen oder waren das Grabsteine von Soldatenfriedhöfen?
Es gab die ursprüngliche Idee, das Ganze mit Kreuzen zu machen. Allerdings müssen wir auch immer darauf achten, wie das Ganze rüberkommt. Und ein Meer von Kreuzen zum Beispiel auszulegen, ist eine Aktionsform, die von radikal-christlichen AbtreibungsgegnerInnen benutzt wird. Die 1000-Kreuzen-Märsche sind da, denke ich, bekannt. Und von daher haben wir, um deutlich zu machen, dass halt die Menschlichkeit, die Freiheit und die Wahrheit immer im Krieg sterben, richtige Grabsteine genommen. Aber das ist für viele Leute wahrscheinlich auch so der erste Anknüpfungspunkt oder ein bekanntes Bild, womit sie das dann gut verknüpfen können, dass es ein Grabstein ist.
Martin war bei der unangemeldeten Kundgebung auf den Katharinentreppen gegenüber dem Dortmunder Hauptbahnhof dabei. Wie lief das ab?
Wir wollten zum Jahrestag von Deutschlands Eintritt in den Ersten Weltkrieg am 1. August eine Kundgebung machen, die an einem der zentralsten Orte von Dortmund darauf hinweist, was vor 100 Jahren passiert ist. Und das hat nach unserer Erwartung auch relativ wenig ansonsten in der Öffentlichkeit stattgefunden. Diese Kundgebung war aus unserer Sicht erfolgreich. Wir haben zwei Redebeiträge gehabt, die gehalten wurden, bevor die Polizei kam und wir die Versammlung aufgelöst haben.
Worum ging es in den Redebeiträgen?
In den Redebeiträgen ging es um Antimilitarismus im Allgemeinen und darüber den geschichtlichen Bezug herzustellen und auf heutige Kriegsschauplätze hinzuweisen.
Dortmund ist landesweit dafür bekannt, dass Nazis den Antikriegstag für ihre Propaganda missbrauchen. Ist das auch ein Grund mit für diese Kampagne?
Definitiv ist in Dortmund es umso wichtiger, dass wir die antimilitaristischen Positionen für uns beziehen und dass wir nicht einen eigentlich so wichtigen Tag wie den Antikriegstag an Nazis hergeben?
Der Antikriegstag bezieht sich ja auf den Zweiten Weltkrieg und nicht auf den Ersten. Das heißt, eigentlich nimmt die Kampagne ja nicht primär darauf Bezug, sondern primär auch auf den Ersten Weltkrieg und die 100 Jahre Wiederkehr, oder?
Ja, wir nehmen auf den Ersten Weltkrieg, den nehmen wir als Anlass, unsere antimilitaristische Position darzulegen. Und wir wollen natürlich beider Sachen gedenken.
Wie ist es eigentlich zum Ersten Weltkrieg gekommen?
Also heutzutage ist ja die These sehr, sehr populär, dass der Erste Weltkrieg einfach ausgebrochen ist. Es gibt von Christopher Clark ja dieses berühmte Buch Der Schlafwandler, dass halt die Mächtigen in Europa einfach so in den Krieg getaumelt sind. Wir sehen das halt anders, weil es für uns wichtig ist, deutlich zu machen, dass Kriege immer Vorbereitung bedürfen, dass auch der Erste Weltkrieg gewollt war von vielen politischen Kräften, dass er vorbereitet wurde und dass halt mit Herrschaftsverhältnissen, mit Kapitalismus es immer Gründe dafür gibt, dass Kriege entstehen. Kriege brechen halt nicht einfach aus wie ein Vulkan oder eine andere Naturgewalt, sondern sind auch immer von Menschen und von politischen Kräften gewollt.
Die Kirche hat im Ersten Weltkrieg Waffen gesegnet und hat für den Sieg beten lassen. Dieses taucht in der Broschüre der AFR überhaupt nicht auf.
Das Thema Erster Weltkrieg ist ein unheimlich komplexes Thema und theoretisch wäre das jetzt ein wichtiges Buchprojekt eigentlich auch, was wir aufziehen könnten. Wir wollten uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir die wichtigsten Kriegsgründe und daraus auch eine deutliche eigene antimilitaristische Position erarbeiten. Natürlich ist die Rolle insbesondere der evangelischen Kirche auch mit ein Kriegsgrund gewesen, wie der Protestantismus mit dem Nationalismus und dem Patriotismus zusammenhing. Allerdings haben wir auch gar nicht den Anspruch, alle Bereiche des Themas abzudecken. Für uns war es halt wichtig, uns die Funktion von Kriegen anzugucken, wie sie entstehen, wie sie in die Gesellschaft wirken und deutlich zu machen, warum wir dagegen sind. Es hängt halt nicht mit den Kriegen zusammen, sondern auch mit Staat und Kapitalismus. Und ja, diese Position rauszubeiten, war für uns wichtiger. Das Thema ist halt total umfangreich, deswegen ist das jetzt nicht mit vorgekommen.
Hat denn Staatsgläubigkeit und Unterordnung unter autoritärer Hierarchien den Sozialdemokraten und Kommunisten verbindet zum Massenmord des Ersten Weltkriegs beigetragen?
Es ist jetzt sicherlich falsch zu sagen, dass alle immer jetzt für den Krieg waren, alle SozialdemokratInnen und alle KommunistInnen. Aber ich denke, dass gerade das Umfallen der SPD einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zum Ersten Weltkrieg geleistet hat. Da sind halt Staat und Sozialdemokratie sind da gute Freunde geworden und die ganzen Auswirkungen davon können wir heute noch sehr gut sehen. Und ja, natürlich hat jedes Mitmachen in der Kriegsmaschinerie, jedes Unterordnen unter den Staat bedingt eine Mitschuldigkeit an dem Verbrechen des Staates und ein Mitwirken daran. Das ist vollkommen klar.
Die Sozialdemokraten hatten sich früher grundsätzlich gegen imperialistische Kriege ausgesprochen. Wie sah das denn da im Ersten Weltkrieg damit aus?
Ja, ich denke, dass die Sozialdemokraten, ich sag mal, zumindest in großer Mehrheit, dann den Kriegskrediten zugestimmt hat, ist, denke ich, bekannt. Und ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache auch, wenn man den Ersten Weltkrieg betrachten will, das Umschwenken der SPD. Früher galten sie ja mal so als Hoffnungsträger, auch international gesehen der Arbeiterbewegung, weil sie sich im heimischen Klassenkampf bessere Positionen erwartet hat sie halt dieser Sache zugestimmt und ist mit halt auf den Kriegskurs gegangen. Und was halt die herrschenden Eliten und der Kaiser wollten, nämlich dieses berühmte, ich kenne keine Parteien mehr, nur noch Deutsche, das hat da ziemlich gut geklappt. Und auch wenn das nicht auf alle Schichten zutraf, ist die Kriegsbegeisterung, die es im Ersten Weltkrieg gab, dann denke ich, eine sehr, sehr wichtige Warnung auch. Und auch, dass da die ArbeiterInnenbewegung nicht vor gefeit war, ist eine Entwicklung, die wir definitiv im Auge behalten müssen, auch für die Zukunft.
Wie kann denn dafür gesorgt werden, dass künftig Arbeiter nicht mehr Militarismus, Nationalismus und Kriegstreiberei gutheißen?
Es ist wichtig, den herrschenden Kräften nicht zu glauben, wenn es um Krieg geht. Es werden, wenn ein Krieg vorbereitet wird oder wenn er im Entstehen begriffen ist, wird halt unglaublich viel gelogen und es findet sich halt immer irgendwie ein Kriegsgrund, der nicht Krieg heißt, sei es um die Menschenrechte zu verteidigen, sei es um sich selbst zu verteidigen. erster Schritt ist es, dass wir da ganz, ganz klar, ganz kritisch sein müssen und erstmal da nichts geglaubt werden darf. Dann muss der Gedanke halt vorherrschen, dass wir alle nur Menschen sind und dass wir vielleicht mit unseren Genossinnen und Genossen in anderen Ländern viel, viel mehr gemeinsam haben als mit Politikerinnen und Politikern in unserem Land und dass da halt eine Gemeinsamkeit entstehen muss. Das muss über internationale Kontakte, aber auch über ein Bewusstsein entstehen.
Die von der Sozialdemokratie beeinflussten Arbeiter haben im Ersten Weltkrieg größtenteils Militarismus, Nationalismus und Kriegstreiberei gutgeheißen. Ebenso wie die SPD, die den Kriegskrediten zugestimmt hat. Und später die Kommunisten, als diese den Staat übernommen haben. Sind linke Arbeiterparteien ein Instrument der Befreiung oder der Unterdrückung?
Wir als Anarchistinnen und Anarchisten haben natürlich eine deutliche Kritik an Parlamentarismus und Parteien. Für uns ist halt Herrschaft und Autorität ein wichtiger Kriegsgrund. Für uns gehört das miteinander zusammen und von daher können wir auch linke Parteien niemals als unser Weg zur Befreiung anerkennen. Natürlich mag es dann gewisse progressive Effekte geben, aber um nachhaltig Frieden schaffen zu können und um Kriege verhindern zu können, ist es für uns ganz wichtig, dass jede Form von Parlamentarismus, jede Form von Herrschaft, die, was da miteinander einhergeht und jede Form von Staatsgläubigkeit, das alles muss abgeschafft werden.
Jetzt komme ich wieder zu Martin. Du hast dich ja intensiv mit anarchistischem Antimilitarismus beschäftigt. Warum gibt es Krieg?
Warum gibt es Krieg? Ja, es gibt viele Gründe. Und wenn man einen Menschen auf der Straße fragt oder einen Politiker oder einen Geschäftsmann, jeder wird einem sagen, dass er einen Krieg erstmal grundsätzlich ablehnt. Aber wenn man Krieg wirklich ablehnt und verhindern möchte, dann muss man sich halt wohl oder übel mit den Gründen, die Kriege immer wieder hervorbringen, auseinandersetzen. Ein klassisches Prinzip ist natürlich da der Kapitalismus, der uns dazu bringt, in einem ewigen Konkurrenzkampf um Vorherrschaft, um Rohstoffversorgung und weitere Sachen zu kämpfen und der viele wirtschaftliche Gründe hervorbringt, warum wir Kriege gegeneinander führen. Auf der anderen Seite sind auch Gründe wie Nationalismus und der Glaube an eine rassische Überlegenheit, wenn man an das Rassenkonzept glaubt, Gründe für Kriege oder sehr verfahrene Situationen, in denen Kriege wie bei einem Streit, nur in einem viel größeren Stil, eine Revanche zum Beispiel für eine früher geglaubte Niederlage sind, für ein Trauma oder eine Demütigung aus einem alten Krieg.
Und was hat Herrschaft damit zu tun?
Herrschaft hat immer etwas mit Unterdrückung zu tun und immer wenn Herrschaft ausgeübt wird, gibt es auch jemanden, der ohnmächtig ist. Und zum einen lässt sich Herrschaft nur sichern, wenn man Kriege ausübt, wenn man militaristisch vorgeht. Herrschaft bedeutet ja auch immer die Sicherung von Privilegien, die auf irgendeinem vagen Konzept begründet einer Person mehr zugeschrieben werden als einer anderen. Und wenn diejenige Person, die weniger Privilegien abkriegt, sich darüber beschweren möchte, dann ist das Militär da oder der Krieg, um auch die Leute, die die Herrschaft nach unserer Sicht unrechtens sich angeeignet haben, die Institution, die diese Privilegien schützt. Und es gibt immer Leute, die ohnmächtig sind gegenüber diesem Herrschaftssystem und die deswegen auch zu Gewalt greifen werden.
Wenn es Personen gibt, die sich Herrschaft unrechtmäßig aneignen, wie du sagst, gibt es auch rechtmäßige Herrschaft?
Nein, aus unserer Sicht ist Herrschaft immer unrechtmäßig. Aber es gibt immer irgendwelche Konzepte, die von Menschen erdacht wurden, wie zum Beispiel der Kapitalismus, das vergessen wir ja häufig heutzutage. Also viele Leute sehen den Kapitalismus als etwas Naturgegebenes an und in gewisser Weise wird uns das auch in den Schulen vermittelt. Aber auch der Kapitalismus ist eine Sache, die von Menschen erfunden wurde und die damals dazu diente, beispielsweise Privilegien in die modernen Republiken überzubringen und dort neu zu legitimieren.
Ist Herrschaft ein Kriegsgrund?
Herrschaft macht auf jeden Fall Kriege möglich. Herrschaft, die aus unserer Sicht immer illegitim ist, die lässt sich nur vor anderen Menschen verteidigen, indem man durch Militär oder andere gewalttätige Institutionen diese Menschen davon abhält, diese Herrschaftsmodelle zu beseitigen. Und insofern werden natürlich Kriege geführt, um Herrschaft auszubreiten, um Herrschaft zu sichern.
Was ist anarchistischer Antimilitarismus?
Also Anarchismus und Antimilitarismus gehören natürlich irgendwo sehr stark zusammen, weil das Militär oder der Militarismus eine der hierarchisch denkbarsten Strukturen ist, die man sich vorstellen kann. Und der Anarchismus diesem natürlich total zuwiderläuft. Emma Goldman hat mal den Anarchismus als die eigentlich einzige wirkliche Philosophie des Friedens bezeichnet. Man kann sagen, wir als Anarchistinnen und Anarchisten lehnen Militarismus grundsätzlich ab, erstmal. Und trotzdem beantwortet dies nicht die Gewaltfrage. Auf dem Weg zu einer besseren Welt und zu einem selbstorganisierten Leben, auf was auf Augenhöhe stattfindet, nach den Regeln der freien Vereinbarung, wird es natürlich auch reaktionäre Kräfte geben. Und der Umgang damit ist seit jeher umstritten, oder es gab gerade in den Ende 20er, Anfang 30er auch eine große Diskussion darüber, wo es auf der einen Seite die Position gab, dass nach einer Revolution oder im Fall einer Revolution Anarchistinnen und Anarchisten sich der Kriegsgeräte bemächtigen sollten, um diese gegen die Konterrevolution zu nutzen. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die generell pazifistisch daran gehen. Also diese zwei Strömungen gibt es zu bedenken, und da muss dann letzten Endes auch jeder seinen eigenen Weg finden oder selber feststellen, wie weit er diese Wege gehen möchte. Man kann grundsätzlich sagen, dass wir der Meinung sind, dass das Ziel der befreiten Gesellschaft und das Ziel der gesellschaftlichen Vorstellung, die wir haben, dass das immer schon in den Mitteln, die wir nutzen, vorhanden sein muss. Das heißt, auch wenn es zu irgendwelchen Vorgehensweisen kommt, dürften diese nicht militärisch strukturiert sein und nicht auf Befehlsgehorsam basieren.
Innerhalb der sozialen Revolution in Spanien gab es aber da Milizen.
Die Zeit in Spanien in den 30ern ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass in manchen geschichtlichen Situationen Gewalt als Widerstand leider unausweichlich ist. Diese Arbeitermilizen waren aber nicht strukturiert wie ein Militär. Das muss man dabei auf jeden Fall bedenken. Das waren Milizen, die in kleineren Gruppen ihre Kompetenzbemächtigten, möchte ich mal sagen, Leute ausgewählt haben und die diesen nicht einem Gehorsam unterstellt waren. Also es gab nicht diesen Gehorsam, wie man den aus militärischen Strukturen kennt.
Was ist, wenn heutzutage autonome Gruppen direkte Aktionen oder militante Aktionen machen?
Das liegt an den autonomen Gruppen. Das kann man nicht pauschal beantworten.
In der Kampagnenbroschüre Heute wie vor 100 Jahren, Krieg dem Krieg für die soziale Revolution, heißt es: Die Frage, inwieweit Gewalt gegen Menschen auf dem Weg in eine gewaltfreie, herrschaftslose Gesellschaft legitim sein kann, bleibt bis heute eine zentrale Frage der anarchistischen Auseinandersetzung. Wie sieht das denn die Anarchistische Föderation Rhein-Ruhr?
Also man muss sagen, dass es dazu in der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr keine einheitliche Meinung gibt. Es gibt sehr unterschiedliche Grenzen der Menschen. Also grundsätzlich sind wir jetzt alle nicht überzeugt vom Eigentumsbegriff, aber wenn es um Gewalt gegen Menschen geht, dann haben wir da sehr unterschiedliche Grenzen. Es gibt genauso wie in der restlichen anarchistischen Bewegung auf der einen Seite Menschen, die sich eher der Graswurzelrevolution verbunden fühlen, und andererseits Leute, die eher offensiv auch Gewalt als ein Mittel zum Weg sehen.
In der Broschüre kommt das tendenziell eher so rüber, dass die Graswurzelrevolutionssache positiver behandelt wird.
Ja, diese Kritik haben wir schon mal gehört. Das ist so nicht beabsichtigt gewesen. Es finden sich, wie gesagt, tatsächlich beide Positionen wieder. Man kann definitiv nicht sagen, dass der Graswurzelgedanke der weit verbreitetere ist.
Reden wir mal über die Kriegsgründe oder die Gründe, die Kriege verhindern.
Wir können niemals der Demokratie in letzter Konsequenz vertrauen, weil durch Parlamentarismus halt immer noch eine sehr entfernte StellvertreterInnenpolitik durchgeführt wird. Und gerade der Fakt, dass halt auch schon Demokratien Kriege angeführt haben, lässt mich da zweifeln, dass wir in einer Demokratie vor Kriegen letztgültig sicher sind. Und im Ersten Weltkrieg, natürlich ist es richtig, dass da keine Demokratie herrschte im Deutschen Reich, aber der Erste Weltkrieg ist das deutlichste Beispiel dafür, dass auch Teile einer Bevölkerung kriegsbegeistert sein können. Und noch heute haben wir in diesem Staat Menschen, die Krieg teilweise gut finden oder teilweise unterstützen wollen. Und daher kann für uns eine Demokratie, ist für uns keine Versicherung dafür, dass kein Krieg stattfindet.
Kommen Kriege nur vom Kapitalismus?
Nein. Wir haben ja schon gesagt, dass Kriege nicht nur vom Kapitalismus kommen, sondern halt auch vom Staat und von Herrschaftsverhältnissen und aus Nationalismusgründen. und aus sonstigen Herrschaftsabhängigkeits- oder Konkurrenzverhältnissen. Der Kapitalismus ist sicherlich ein Teil davon, aber letztendlich können in allen Konkurrenz- und Herrschaftsverhältnissen Kriege entstehen und sind sie ja teilweise auch. Gerade auch die realsozialistischen Staaten haben ja auch gezeigt, dass das auf keinen Fall Friedensbringer sind oder sowas. Und von daher muss für uns der Weg hin zu einer Gesellschaft und zu einer Welt ohne Krieg halt nicht nur ohne Kapitalismus, sondern ganz klar auch ohne Staat und ohne Herrschaft gegangen werden.
Die Bundeswehr versucht in der letzten Zeit im öffentlichen Leben präsenter zu sein und geht in Schulen, um dort Nachwuchs anzuwerben. Wie beurteilst du das?
Wir finden, dass das eine sehr, sehr problematische Entwicklung ist. Zum einen halt, weil es natürlich den Gedanke, dass Krieg normal ist, immer weiter in die Gesellschaft hineinträgt. Wir kriegen durch die Medien oder eben durch solche Bundeswehrwerbung sowieso schon immer das Bild. Und gerade dann bei Kindern oder Jugendlichen damit anzufangen, halten wir für unglaublich perfide und eine sehr, sehr bedrohliche Entwicklung. Gerade junge Menschen indoktrinieren zu wollen, ist halt sehr, sehr manipulativ. Und für uns muss Bundeswehr aus den Schulen raus. Allerdings nicht nur aus den Schulen, auch an Universitäten, in Arbeitsämtern oder in Form von Plakaten, Radiowerbung, im ganzen öffentlichen Leben versucht die Bundeswehr gerade ins Innere eine Werbeoffensive, die wir sehr, sehr kritisch sehen, die wir sehr, sehr problematisch sehen, weil es den Gedanken von Krieg und Militarismus weiter in die Gesellschaft trägt, aber gleichzeitig der Bundeswehr ein sehr, sehr harmloses Image geben soll. Sie können halt selbst über das Bild entscheiden, was sie da in die Öffentlichkeit vermitteln. Und von daher ist es für uns ganz, ganz wichtig, da ein anderes Bild entgegenzusetzen.
Wenn es Proteste gegen öffentliche Gelöbnisse oder Werbeaktionen der Bundeswehr, zum Beispiel einen sicheren Job zu versprechen, gibt, sind diese Aktionen zu unterstützen?
Natürlich sind jegliche Aktionen gegen die Bundeswehr im öffentlichen Raum erstmal zu unterstützen. Es gilt natürlich immer zu differenzieren, nochmal ein bisschen, wer da aus welchen Gründen dagegen protestiert. Zum Beispiel fahren ja auch Nazis teilweise Kampagnen gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr. Allerdings mit den meisten Protesten, die heute anstehen, sehen wir uns in einem gewissen Konsens wahrscheinlich, den wir mitgehen können. Für uns ist halt wichtig, da auch unsere Kritik deutlich zu machen, die uns halt von kommunistischen Gruppen zum Beispiel auch deutlich inhaltlich abgrenzt. Allerdings sind in den meisten Fällen diese Proteste eine gute Sache.
Was gibt es denn an konkreter Kritik an der Bundeswehr?
Die Bundeswehr ist halt ein Militär. Die ist damit in gewisser Weise ein zentrales Organ des Staates. Sie könnte im Zweifelsfall eine wichtige Stütze des Staates sein. Militär ist immer hierarchisch, streng hierarchisch. Militär ist immer nationalistisch orientiert, hat immer eine sehr, sehr klare patriarchale und sexistische Struktur. Und eigentlich ist eine Armee immer, auch wenn sie sich so harmlos gibt, wie es die Bundeswehr heutzutage im öffentlichen Bewusstsein tut, eine Institution, die unseren Vorstellungen einer freien Gesellschaft am meisten widerspricht.
Die Bundeswehr hat in der Jugendzeitschrift Bravo versucht, Jugendliche mit coolen Sprüchen für sie anzuwerben.
Das ist halt eine sehr, sehr problematische Entwicklung in zweierlei Hinsicht. Zum einen, dass Kinder und Jugendliche angesprochen werden. Zum anderen, dass da so ein harmloses Image, so ein cooles Image der Bundeswehr rüberkommt. Darauf sind sie angewiesen, weil es keine Wehrpflicht mehr gibt. Aber das sind Sachen, die eigentlich nicht passieren dürfen und wo es halt eine ganz, ganz starke Stimme gegen braucht. Es zeigen halt auch die Vorfälle zum Beispiel in Afghanistan, wo Soldaten mit den Totenschädeln rumgespielt haben, dann die Foltervorwürfe in Kasernen, die es gab, unter Rekruten und immer wieder rechtsradikale Einzelfälle und Werbung unter Jugendlichen und dass die gezielt angesprochen werden und teilweise auch schon mit 17 oder so unterschreiben sollen, sind halt auch deutliche Gründe dafür, warum die Bundeswehr abzulehnen ist, warum sie Sachen machen, die unserem Verständnis deutlich entgegenstehen und warum sie nur ein Militär sind, wie jedes andere auch.
Der Umbau einer wehrpflichtigen Armee zu einer Berufsarmee führt zu einer Umstrukturierung der Bundeswehr. In Zukunft soll es kleinere mobile Einheiten der Bundeswehr geben, die weltweit agieren.
Diese Veränderungen in der Bundeswehr kommen halt daher, dass es eine Veränderung von Kriegen weltweit gibt und eine veränderte Art von Kriegsführung. Gerade der Erste Weltkrieg ist das so das eines der großen klassischen Beispiele dafür, wo große Armeen von Nachbarländern übereinander herfallen. Heute sieht der Krieg ganz, ganz anders aus. Er wird mobiler, er findet weit entfernt vom eigenen Land oft statt. Und für uns ist das jetzt aber kein Grund, nicht mehr gegen den Krieg zu sein. Es hilft sehr, diese Bedrohungskulisse auch nach innen aufzubauen, die mit einem Krieg immer einhergehen. Mit einem Krieg geht ja auch immer einher, dass es eine Militarisierung nach innen gibt.
Was haben die regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte, kurz RSU-Kräfte, für eine Aufgabe?
Die erste Aufgabe, die jetzt auf dem Papier steht und auch immer vorangetrieben wird, ist halt der sogenannte Heimatschutz. Es geht halt darum, dass im Kriegs- oder Verteidigungsfall im eigenen Land Einheiten bereitstehen, die Kasernen bewachen können oder sogenannte kritische Infrastruktur bewachen können. Allerdings ist es ganz wichtig, da einen zweiten Blick drauf zu werfen, weil gerade da es diese Kräfte für den Einsatz im Inland konzipiert sind, muss uns deutlich Sorge bereiten, weil es immer wieder schwammige Begriffe gibt, zum Beispiel was kritische Infrastruktur sein soll und wann es sie zu bewachen gilt. Zum Teil haben wir da jetzt noch recht strenge gesetzliche Vorgaben, aber bei den Auslandseinsätzen sieht man ganz deutlich, wie diese Vorgaben immer weiter aufgeweicht werden. Eine weitere sehr problematische Aufgabe von den RSU-Kräften ist halt, die zivil-militärische Zusammenarbeit zu stärken. Die RSU-Kräfte sind ja bewusst regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte, sind in den Bundesländern aufgestellt und sollen da halt die Verbindungen zu dem örtlichen Katastrophenschutz zum Beispiel stärken und die Bundeswehr weiter in der Gesellschaft verankern. Das ist halt wegen einer zunehmenden Militarisierung, die damit einhergeht, auch eine sehr, sehr problematische Entwicklung. Und auch wenn die RSU-Kräfte jetzt auf den ersten Blick ganz harmlos wirken, sind sie eine sehr, sehr bedrohliche Aufstellung, gerade weil auch Regelungen immer weiter gelockert werden für den Einsatz im Inland und weil dadurch, dass Kräfte im Inland aufgestellt werden, wir uns auch irgendwann fragen müssen, wann diese gegen soziale Bewegungen eingesetzt werden. Ein Testfall war da sicherlich der Einsatz in Heiligendamm, wo dann Flugzeuge der Bundeswehr über die Camps geflogen sind. Und das ist halt ja eine sehr, sehr bedrohliche Entwicklung, die wir ganz genau im Auge behalten müssen.
Wie sieht der Einsatz der Bundeswehr im Inneren aus?
Ja, theoretisch haben wir halt noch recht strenge Vorgaben, was den Einsatz im Inneren angeht, zumindest wenn es um den militärischen Einsatz geht. Also die heldenhaften Fluthelfer, die sogenannten, sind ja schon Alltag geworden und bestimmen auch in diesem Land soweit. Das Image der Bundeswehr im Rahmen von Amtshilfe kann schon durchaus vorkommen, dass die Bundeswehr auch die Polizei unterstützt. Eben genanntes Beispiel von Heiligendamm war da sicherlich ein Testlauf. Aber die zunehmende Ausrichtung der Bundeswehr, dass sie auch solche Aufgaben übernehmen kann im Inland, zum Beispiel mit den RSU-Kräften, bereitet uns halt ganz eindeutig Sorge.
Die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kündigt jetzt eine familienfreundliche Bundeswehr an. Was ist davon zu halten?
Es passt halt sehr, sehr gut in das Bild hinein, dass die Bundeswehr versucht, öffentlich harmlos zu wirken. Und dass Frau von der Leyen da jetzt Verteidigungsministerin ist, ist sicherlich kein ungeschickter Schachzug auf diesem Weg. Wir stehen halt natürlich der Bundeswehr in jeder Form entgegen und von daher ist für uns auch Töten und Familie miteinander nicht vereinbar und ist schon fast etwas Lächerliches, wenn es nicht so traurig wäre.
Ursula von der Leyen kümmert sich ja auch noch um Drohnen.
Ja, das ist sicherlich eine interessante Sache, wie das weitergeht, gerade weil auch Drohnen sehr, sehr schwer nur unter die Parlamentskontrolle fallen können. Natürlich ist für uns die Parlamentsarmee nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ist noch so eine kleine Einschränkung, die die Bundeswehr hat. Und gerade bei Drohnen fällt das halt teilweise weg, weil da angeblich schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, ähnlich wie bei den Spezialkräften. Frau von der Leyen gilt halt heutzutage so als das harmlose Gesicht der deutschen Kriegsmaschinerie oder des Verteidigungsministeriums. Das ist eine Entwicklung, die mit von Gutenberg ihren Anfang genommen hat, dadurch, dass der aus unerfindlichen Gründen so populär war. Und das geht jetzt halt mit Frau von der Leyen deutlich weiter. Sie war vorher Familienministerin und gilt dadurch nicht als Kriegstreiberin, obwohl das sachlich sicherlich nicht richtig ist.
Ich komme jetzt wieder zu Martin. Welche Folgen hat die Antimilitarismus-Kampagne für die Struktur gehabt?
Für die Struktur hat die Kampagne eine sehr wertvolle Funktion eingenommen, weil wir ein spezifisches Thema hatten, an dem wir uns inhaltlich sehr stark auseinandergesetzt haben und uns auch über gemeinsame und ungleiche Positionen ausgetauscht haben. Das Produkt davon ist diese Broschüre, die wir veröffentlicht haben. Des Weiteren sind einfach viele Menschen miteinander in Kontakt gekommen und haben über die Arbeit und über die Planung an der Kampagne Verbindungen aufgebaut, sind miteinander näher bekannt geworden und das festigt die Struktur natürlich.
Zurück zur Kampagne. Neben der Kundgebung und den Vorbereitungen gab es einige Vorträge. Welche denn?
Also es gab diese vier Vorträge. Der erste war am Samstagabend. Da gab es einen Vortrag von dem Institut für Syndikalismusforschung aus Bremen zu der Unbekannten Internationalen. Also da ging es gerade um das Gedenken auch der Arbeiterbewegungen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und einen ja quasi fast aussichtslosen Kampf in der Regel geführt haben gegen den Krieg und gegen ihre Rolle bei dem Krieg. Und am Sonntag gab es dann mehrere weitere Vorträge. Da ist einmal zum Beispiel einer über den Kriegsausbruch in Dortmund und die Situation damals 1914 in Dortmund gewesen. Und es gab einen Vortrag dazu, wie Kriegskritik heutzutage aussehen muss. Und es gab auch eine Lesung, in der Texte bezüglich des Ersten Weltkriegs gelesen wurden und die dann nochmal eine etwas andere Perspektive auch aufzeigen oder verschiedene andere Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg.
Was gab es denn zu essen?
Es gab veganes Essen, es gab vegane Steaks, vegane Würstchen aus Tofu und Seitan und Salate, Couscous-Salat zum Beispiel und Krautsalat, es gab Brote. Es gab für alle was, denke ich.
Was gibt es für Handlungsperspektiven für anarchistischen Antimilitarismus?
Der Handlungsraum ist da sehr weit. Also einmal kann man grundsätzlich auf ideologischer Ebene natürlich die Legitimität von Staat, Nation und Kapitalismus angreifen. Das ist sicherlich immer eine Sache, die dabei sein muss. Auf der anderen Seite können wir aber auch durch direkte Aktionen die Bundeswehr stören oder die Rüstungsindustrie angreifen. Also da kann man spezielle Konzerne benennen, die natürlich Adressen haben. Und unser Ziel mit dieser Kampagne ist es auch, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen, die rund um das Interesse am Beginn des Ersten Weltkriegs natürlich gesellschaftlich geführt wird. Unser Beitrag dazu ist unsere eigene Stellungnahme in einer Broschüre. Auf lange Sicht ist es unser Ziel, ein gesellschaftliches System auszuhandeln, bei dem wir auf Augenhöhe und nach den Prinzipien der freien Vereinbarung das System von Macht und Ohnmacht überwinden können und in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben können.
Da ist ja noch einiges zu tun.
Ja, leider.
Uwe Neubauer liest aus dem Buch »Ein Kind unserer Zeit« von Oehle und von Horbert. Daraus folgt ein Ausschnitt.
Ich bin Soldat. Ich bin gerne Soldat. Jetzt hat mein Dasein plötzlich wieder einen Sinn. Ich war ja schon ganz verzweifelt, was ich mit meinem jungen Leben noch beginnen sollte. Die Welt war so aussichtslos geworden und die Zukunft so tot. Ich hatte sie schon begraben. Aber jetzt habe ich sie wieder, meine Zukunft, und lasse sie nimmer los, auferstanden aus der Gruft. Ich spür's noch heute. Und 3 Monate später erschien ein Stern auf meinem leeren Kragen, ein silberner Stern. Denn ich hatte hintereinander ins Schwarze getroffen, der beste Schütze der Kompanie. Ich wurde Gefreiter und das will schon etwas heißen, besonders in meinem Alter, denn ich bin fast unser Jüngster. Als ich die Schule verließ, wurde ich arbeitslos. Buchdrucker wollte ich werden. Aber es war nichts zu machen. Alles umsonst. Nicht einmal zum Lehrling konnte ich es bringen. In irgendeiner Vorstadtdruckerei. Die großen Maschinen sagten, wir haben eh schon genug Menschen, als wir brauchen. Lächerlich, schlag dir das aus dem Kopf. Und ich verjagte sie aus meinem Kopf. Und auch aus meinem Herzen, denn jeder Mensch hat seinen Stolz, auch ein arbeitsloser Hund. Aber heute bin ich wieder froh. Heute weiß ich, wo ich hingehöre. Jetzt ist alles fest, endlich in Ordnung. Jetzt ist immer einer neben dir. Rechts und links, Tag und Nacht. Ordnung muss sein und wir lieben die Disziplin. Sie ist für uns ein Paradies nach all der Unsicherheit unserer arbeitslosen Jugend. Überhaupt hat das Militär eine starke Ähnlichkeit mit dem Sport. Man möchte fast sagen, es ist der schönste Sport. Denn hier geht es nicht nur um Rekorde. Hier geht es um mehr, um das Vaterland. Es war eine Zeit, da liebte ich mein Vaterland nicht. Es wurde von vaterlandslosen Gesellen regiert und von finsteren, überstaatlichen Mächten beherrscht. Es ist nicht ihr Verdienst, dass ich noch lebe. Es ist nicht ihr Verdienst, dass ich jetzt marschieren darf. Es ist nicht ihr Verdienst, dass ich heute wieder ein Vaterland habe. Ein starkes und mächtiges Reich, ein leuchtendes Vorbild für die ganze Welt. Und es soll auch einst die Welt beherrschen, die ganze Welt. Ich liebe mein Vaterland, seit es seine Ehre wieder hat. Denn nun habe ich sie auch wieder, die Ehre. Ich muss nicht mehr betteln, ich brauche nicht mehr zu stehlen. Heute ist alles anders. Und es wird noch ganz anders. Den nächsten Krieg gewinnen wir, garantiert. Alle unsere Führer schwärmen zwar immer vom Frieden, aber ich und meine Kameraden, wir zwinkern uns nur zu. Unsere Führer sind schlau und klug, sie werden die anderen schon hineinlegen, denn sie beherrschen die Kunst der Lüge wie keine zweite. Ohne Lüge kein Leben. Jawohl, ihr Herrschaften, ihr ewig Gestrigen, Ausrangierten mit eurem faden pazifistischen Gesäusel, ihr werdet uns nicht entrinnen. Es ist uns bekannt, wir gefallen euch nicht. Ich kenne euch schon, durch und durch. Mein Vater ist auch so ein Ähnlicher. Auch er schaut weg, wenn er mich marschieren sieht. Er kann uns Soldaten nicht ausstehen, weil er die Rüstungsindustrie hasst. Als wäre es das Hauptproblem der Welt, ob ein Rüstungsindustrieller verdienen darf oder nicht. Soll er verdienen, wenn er nur treu liefert? Prima Kanonen, Munition und den ganzen Behelf. Das ist für uns Heutige kein Problem mehr. Denn wir haben erkannt, dass das Höchste im Leben der Menschen das Vaterland ist. Wenn es dem Vaterland gut geht, geht es jedem seiner Kinder gut. Geht es ihm schlecht, geht es zwar nicht allen seinen Kindern schlecht, aber auf die paar Ausnahmen kommt es auch nicht mehr an im Angesicht des lebendigen Volkskörpers. Und gut geht's dem Vaterland nur, wenn es gefürchtet wird, wenn es nämlich eine scharfe Waffe sein eigen nennt. Und diese Waffe sind wir. Auch ich gehöre dazu. Aber es gibt eben immer noch verrannte Leute, die sehen diese selbstverständlichen Zusammenhänge nicht. Auch mein Vater ist einer solcher von der Garde. Es ist eine traurige Garde, das Ganze. Eine geschlagene Armee. Mein Vater, das ist auch so ein verlogener Mensch. Er war 3 Jahre in Kriegsgefangenschaft ab 1917. Erst Ende 1919 ist er wieder heimgekehrt. Mein Vater ist von Beruf Kellner, ein Trinkgeldkuli. Er behauptet, dass er durch den Weltkrieg sozial gesunken wäre, weil er vor 1914 nur in lauter vornehmen Etablissements arbeitete, während er jetzt draußen in der Vorstadt in einem sehr mittelmäßigen Betrieb steckt. Er hinkt nämlich etwas seit seiner Gefangenschaft. Und ein hinkender Kellner, das kann halt in einem Luxuslokal nicht sein. Aber trotz seiner Privattragödie hat er kein Recht auf den Krieg zu schimpfen. Denn Krieg ist ein Naturgesetz. Überhaupt ist mein Vater ein Nörgler. Ja, er ist durch und durch ein ganz verlogener Mensch. Einmal sagte ich zu ihm, hab nur keine Angst vor dem kommenden Krieg. Du kommst eh nicht mehr dran in deinem Alter. Er blieb vorerst ganz ruhig, sah mich an, als würde er sich an etwas erinnern wollen. Ja, fuhr ich fort, du zählst nämlich nicht mehr. Er blieb noch immer ruhig, aber plötzlich traf mich ein furchtbar gehässiger Blick wie aus einem Hinterhalt. und dann begann der zu schreien. So gehe nur in deinen Krieg, brüllte er. Geh und lern ihn kennen, deinen Krieg. Einen schönen Gruß an deinen Krieg, sagte er. Fall, wenn du magst, fall. Das war vor 3 Jahren und ich höre ihn noch brüllen und sehe mich im Treppenhaus. Die Generation unserer Väter hat blöden Idealen von Völkerrecht und ewigem Frieden nachgehangen und hat es nicht begriffen, dass sogar in der niederen Tierwelt einer den anderen frisst. Es gibt kein Recht ohne Gewalt. Man soll nicht denken, sondern handeln, denn der Krieg ist der Vater aller Dinge. Vor dem Krieg, das war eine schöne Zeit. Wenn ich das schon höre, da werde ich ganz wild. Aber bald wird's ernst, die Zeichen werden immer sichtbarer. Und der Krieg, der morgen kommen wird, wird ganz anders werden als dieser sogenannte Weltkrieg. Viel größer, gewaltiger, brutaler, ein Vernichtungskrieg, so oder so, ich oder du. Wir schauen der Wirklichkeit ins Auge. Liebe deine Feinde, das sagt uns nichts mehr. Wir sagen, hasse deine Feinde. Mit der Liebe kommt man in den Himmel, mit dem Hass werden wir weiterkommen. Denn wir brauchen keine himmlische Ewigkeit mehr, seit wir es wissen, dass der Einzelne nichts zählt. Er wird etwas nur in Reih und Glied. Für uns gibt's nur eine Ewigkeit, das Leben unseres Volkes. Und nur eine himmlische Pflicht, für das Leben unseres Volkes zu sterben. Einst, wenn die Zeit, in der wir leben, vorbei sein wird, wird es die Welt erst ermessen können, wie gewaltig sie gewesen ist. Unerwartet werfen oft die größten Ereignisse ihre Schatten auf uns, aber sie treffen uns nicht vorbereitet. Vor 2 Stunden nahmen wir 5 Zivilisten fest, die wir mit langen Messern angetroffen hatten. Wir werden sie hängen, die Kugel ist zu schad für solch hinterlistiges Gelicht. Aber der Berg ist kahl und ganz aus Fels, nirgend ein Busch. Wir führen sie mit uns, unsere Gefangenen, und warten auf den nächsten Baum. Sie sind aneinander gefesselt, alle 5 an einen Strick. Der Älteste ist circa 60, der Jüngste dürfte so 17 sein. Ihre Sprache ist hässlich, wir verstehen kein Wort. Ihre Häuser sind niedrig, eng und schmutzig. Sie waschen sich nie und stinken aus dem Maul. Überhaupt ist der Hauptmann ein anderer Mensch geworden, seit wir die Grenze überschritten. Ohne Arg näherten wir uns einer Ruine, aus der plötzlich eine Salve über uns hineinkrachte. Nein, das war keine Salve, das war ein Maschinengewehr. Es steckt vor uns in einer Scheune, ringsum ist alles verbrannt, das ganze Dorf. Wir warten. Da wird drüben eine Gestalt sichtbar. Einer nimmt sie aufs Korn und drückt ab. Die Gestalt schreit auf und fällt. Es ist eine Frau, jetzt liegt sie da. Und nun geschah etwas derart Unerwartetes, dass es uns allen die Sprache verschlug vor Verwunderung. Der Hauptmann hatte sich erhoben und ging langsam auf die Frau zu, ganz aufrecht und so sonderbar sicher. Sie werden ihn ja erschießen. Er geht ja in seinen sicheren Tod. In der Scheune steckt ein Maschinengewehr. Da springe ich auf und laufe ihm nach. Ich weiß es selber nicht, wieso ich dazu kam, dass ich die Deckung verließ. Aber ich will ihn zurückreißen. Ich muss ihn zurückreißen. Da geht es los, das Maschinengewehr. Ich werfe mich zu Boden und benutze den Hauptmann als Deckung. Er ist tot. Da sehe ich in seiner Hand was Weißes. Es ist ein Brief. Ich nehme ihn aus seiner Hand und höre es noch schießen. Aber nun schützt mich mein Hauptmann. An meine Frau steht auf dem Brief. Wir saßen im Salon, sie und ich. Sie nahmen ihm den Brief aus der Hand. Sie tritt ans Fenster und schaut hinaus. So lesen Sie doch, sagt sie. Lesen Sie, seien Sie nicht so feig. Meine liebe Frau, lese ich, kurz vor meiner langen Reise in die Ewigkeit, will ich dir nochmals danken, danken für all deine Liebe und Treue. Verzeihe mir, aber ich kann nicht mehr weiterleben, mir gebührt der Strang. Wir sind keine Soldaten mehr, sondern elende Räuber, feige Mörder. Wir kämpfen nicht ehrlich gegen einen Feind, sondern tückisch und niederträchtig gegen Kinder, Weiber und Verwundete. Verzeihe mir, schreibt der Hauptmann, aber ich passe nicht mehr in diese Zeit. Ich schaue die Frau Hauptmann an und denke, passt du in die Zeit? Passe ich in die Zeit? Es ist eine Schande, lese ich weiter, und was mich am tiefsten schmerzt, ist der Untergang meines Vaterlandes. Denn jetzt erst hat mein Vaterland seine Ehre verloren, und zwar für immer. Gebe Gott mir die Kraft, dass ich ein Ende machen kann. Denn ich will nicht als Verbrecher weiterleben, mich ekelt vor meinem Vaterland. Ja, du warst uns fremd geworden damals, das fühlten wir schon damals. Zum Beispiel, wie du es seinerzeit erfahren hast, dass wir ein paar Gefangene erledigt hatten. Was hast du damals nur getrieben? Und derweil war es doch zu guter Letzt nur ein beschleunigtes Verfahren, vielleicht brutal, zugegeben. Man gewinnt keinen Krieg mit Glacé-Handschuhen, das müsstest du doch wissen. Aber du schriest uns an, ein Soldat sei kein Verbrecher. Und solch beschleunigtes Verfahren wäre frontunwürdig. Wir erinnern uns nur zu dunkel, dass dies ein Ausdruck aus dem Weltkrieg ist. Wir haben ihn nicht mehr gelernt. Und du hast dem Kameraden, der auf die Idee gekommen war, eigenhändig seinen Stern vom Kragen gerissen, seinen silbernen.
In dieser Schwarze Katze-Sendung geht es um Kritik am Militär. Am 1. August-Wochenende 2014 fand eine Antimilitarismus-Kampagne statt. Dort wurden Interviews und Redebeiträge aufgenommen.
Die Schwarze Katze hat am 3.8.14 in Dortmund ein Interview mit Martin Veit, einem der Autoren des Buches Ehren, Tapfer, Vergessen, die unbekannte Internationale, Anarchistinnen und Syndikalistinnen und der Erste Weltkrieg geführt. Es geht um antimilitaristischen Widerstand im Ersten Weltkrieg in verschiedenen Ländern, so auch in Rumänien und Neuseeland. Der Autor gibt im Interview Auskunft über sein im Buch erschienenes Kapitel Krieg dem Krieg, Agitation und Widerstand von Anarchisten und Syndikalisten gegen den Ersten Weltkrieg in Rumänien. Ich spreche jetzt mit
Martin Veit.
Und du hast an einem Buch mitgewirkt, das heißt Ehren, Tapfer und Vergessen, die unbekannte Internationale, Anarchistinnen und Syndikalistinnen und Syndikalisten und der Erste Weltkrieg. Erschienen in der Verlag Edition AV. Was steht da so drin?
Ja, das ist ein Buch, das ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Institut für Syndikalismusforschung, dem Verlag Edition AV und anarchistischen und anarchosyndikalistischen Historikern und anderen Forschern zum Widerstand von Anarchistinnen und Syndikalistinnen gegen den Ersten Weltkrieg, eben nicht nur in Deutschland. Man muss dazu sagen, es gibt ein Buch, das den Widerstand von Syndikalistinnen in Deutschland gegen den Ersten Weltkrieg behandelt. Das ist der Band 2 in derselben Reihe. Also die Reihe heißt Kapital braucht Kriege, wir nicht, Anarchistinnen und Syndikalistinnen und der Erste Weltkrieg. Und der Band 2, das ist geschrieben von Helge Döring, heißt Im Herzen der Bestie, Syndikalisten 1914 bis 1918, im Widerstand gegen den Ersten Weltkrieg behandelt eben hauptsächlich mit Schwerpunkt auf Berlin den Widerstand in den Betrieben und den Widerstand von den revolutionären Obleuten. Dieses Buch hier, der Band 3, behandelt verschiedenste Länder auf der ganzen Welt und den Widerstand von Anarchistinnen und Syndikalistinnen dagegen.
Ein Thema von dem Buch ist ja der anarchistische Widerstand in Rumänien. Und darüber hast du ja im Rahmen der Antimilitarismus-Kampagne der Anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr auch etwas erzählt.
Genau, wir hatten hier gestern eine Veranstaltung. Wir sind eingeladen worden von den Genossinnen und Genossen der AFR. Und der Veranstaltung gestern habe ich eben ein bisschen was berichtet, auch über die Entstehungsgeschichte des Buches. Da kann ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Aber mein Schwerpunkt an der Veranstaltung war eben die Situation in Rumänien. Ist das sehr unbekannt, dass es in Rumänien eine anarchistische und anarchosyndikalistische bzw. syndikalistische Bewegung gab.
Was gab es denn für anarchistischen Widerstand da?
Das war zum einen auf agitatorischer Ebene. Es gab Broschüren von Peter Kropotkin, die vertrieben worden sind bis in die Kasernen rein, bis hin in Sammelstellen und Truppentransporte. Es gab aber hauptsächlich einen syndikalistischen Widerstand, der natürlich auch von Anarchisten unterstützt worden ist. Aber es gab in Hafenarbeiterstädten wie Brela und Galatz gab es auch Streiks gegen den Krieg. Es gab Proteste gegen die Teuerung, die im Zuge des Krieges vonstatten gegangen ist. Leute haben demonstriert, trotz Verbot. Die wurden teilweise blutig niedergeschlagen vom Militär. Im Erdölgebiet von Prachowa, das ist nördlich von Ploiești, wem das was sagen tut, das ist ein bisschen so 100 Kilometer quasi westlich von Bukarest gelegen, die Berge hoch. Es war immer das Petroleumgebiet, es war auch ein Kriegsziel der deutschen Politik, des Kaisers, da das Erdöl quasi in Herrschaft zu bekommen. Da gab es Streiks, Widerstand, Sabotage der Bohranlagen, gab vielfältige Aktionen.
In dem Buch geht es ja auch noch um anarchistischen und syndikalistischen Widerstand im Ersten Weltkrieg in anderen Ländern.
Ja, genau. Das ist sehr interessant eben, weil das Schöne ist ja, wenn man dann so ein Resümee ziehen kann, dann kann man sehen, dass eigentlich in allen Ländern ziemlich ähnliche Situationen geherrscht haben. Es fängt an mit Zensur, mit Verbot, mit Verfolgung, aber eben auch mit Widerstand auf ganz vielfältigen Ebenen, mit Streiks. In dem Buch finden sich zum Beispiel Berichte über die Situation in Russland, über Österreich, über Ungarn, über England, in England ein Beispiel von Stockport, dann wie gesagt über Rumänien, über Italien, das ist ein sehr interessanter Beitrag über Italien, dazu geführt, dass die italienischen Anarchistinnen und Anarchisten, die vorher weniger gemeinschaftlich organisiert waren, sich dann am Ende doch in einer gemeinsamen Organisation zusammengeschlossen haben. Es gibt einen Bericht über Spanien, insofern interessant, als Spanien kein aktiver Teilnehmer am Ersten Weltkrieg war, sondern die spanische Regierung nicht aktiv eingetreten ist in den Krieg. Es gibt einen sehr interessanten, informativen Beitrag über Südamerika und eben über Neuseeland. Das ist sehr spannend, also auch in Neuseeland gab es Widerstand.
Was ist denn in Neuseeland passiert?
Ja, in Neuseeland waren es interessanterweise die Wobblies, die da sehr aktiv waren. Die haben angefangen, zu Boykotten aufzurufen, dass Leute nicht eingezogen werden sollen zum Militär. Es gab Widerstandsbewegungen gegen die Mobilmachung. Es gab da dann auch die Repression des Staates, die dann dazu geführt hat, dass Leute interniert worden sind, ähnlich wie in anderen Ländern, auch in England. Ein Beitrag behandelt zum Beispiel die Internierung von Rudolf Rocker in London, wie es ihm da ergangen ist. Und ein anderer Beitrag behandelt auch das Manifest der 16, das eigentlich nur 15 waren, aber in der Historie falsch dargestellt wird, wo sich Anarchistinnen mit Peter Kropotkin, um Peter Kropotkin, für den Krieg ausgesprochen hatten, gegen das Deutsche Reich und gegen die Mittelmächte.
Du arbeitest auch im Institut für Syndikalismusforschung mit.
Ja, also wir sind Forscher, durchaus keine Akademiker, auch wenn es Akademiker bei uns gibt, aber wir machen das aus Interesse, weil wir aus der Bewegung kommen. Und haben eben einen Schwerpunkt in der Erforschung der emanzipatorischen Arbeiterbewegung gelegt, mit Schwerpunkt syndikalistischer Arbeiterbewegung und anarchosyndikalistischer Arbeiterbewegung. Ein Schwerpunkt ist dabei natürlich die Situation in Deutschland, das zu erforschen, das wiederzugeben. Ein anderer Schwerpunkt ist Osteuropa, Ukraine und Rumänien. Und wir publizieren dazu einmal im Jahr ein Jahrbuch, das heißt SIFO Forschung und Bewegung, wo wir Forschungsergebnisse vorstellen und versuchen in einer leicht verständlichen Weise zugänglich zu machen. Dann gibt es bestimmte Materialien, die wir in der Edition SIFO veröffentlichen, wo halt bestimmte Themen ein bisschen detaillierter nachgegangen wird. Und wir veröffentlichen Bücher, machen Veranstaltungen, helfen immer gerne jeder und jedem beim Forschen, wenn die selbst Interesse haben, in ihrer Stadt was herauszufinden, sind gerne behilflich, können auch immer angesprochen werden.
Dazu gibt es auch eine Webseite.
Ja, es gibt sogar zwei. Also es gibt einmal die Webseite unter www.syndikalismusforschung.info und es gibt den Blog www.syndikalismusforschung.wordpress.com, wo auch aktuellere Sachen zu finden sind. Also einige unserer Broschüren, die gibt es auch kostenlos zum Download als PDF. Kann man gerne drauf gucken und ansonsten, wenn es Interesse gibt, kann man sich immer gerne mit uns in Verbindung setzen und sehen, ob doch was dabei ist, was man machen kann.
Wie fandest du die Antimilitarismus-Kampagne?
Fand ich sehr schön. Ich fand vor allem das Motto klasse. Krieg dem Krieg für die soziale Revolution, finde ich ganz wichtig. Also wir verstehen uns auch im Institut für Syndikalismusforschung als Revolutionäre. Wir wollen die soziale Revolution. Wir machen das nicht einfach abgehoben im leeren Raum. Ich fand es sehr gut, dass das auch so offensiv thematisiert worden ist hier in Dortmund. Ich habe das gesehen, also wo überall Flugblätter verteilt sind, wo Plakate hängen. Das hat auch ein bisschen doch wieder sich gespiegelt hier auch in der Stadt. Fand ich sehr gut. Ich fand auch das Interesse doch recht gut an dieser Kampagne. Unterm Strich würde ich sagen, sehr gut, es so ins Bewusstsein gebracht zu haben, eben auch von einem anarchistischen Standpunkt aus.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Bitteschön.
Wolf Wetzel geht in seinem Vortrag auf den Ersten Weltkrieg ein.
Vor ein paar Tagen habe ich in der Frankfurter Rundschau eigentlich eine ganz tolle Vorlage bekommen für das Referat heute, für den Beitrag. Also wo man auch sieht, sozusagen, wo wir stehen und in welcher Situation wir uns befinden, weil ich war zuerst total erschrocken, weil das ist die Titelseite. Es ist Krieg, Ausrufezeichen. Ach, das war 1914, ne? Heute vor 100 Jahren begann in Deutschland der Erste Weltkrieg. Die Diskussion über den Umgang mit der Urkatastrophe ist so aktuell wie nie. Und man sieht auf dem Bild die überwiegende Kriegsbegeisterung und das ist bestimmt, kommen wir auch nochmal später drauf, ein ganz wesentlicher Unterschied, wo ich auf dem Weg hierher nochmal versucht habe, so das, was 1418, der Versuch, den Krieg zu verhindern, die Proteste, aber natürlich auch das Ende des Ersten Weltkriegs, der Versuch, die Niederlage des Kapitalismus, des Imperialismus sozusagen in eine sozialistische und sogar, ich meine, da sind wir wahrscheinlich am allernächsten, sozusagen in eine rätedemokratische Version umzuwandeln. Das ist natürlich für die deutsche Geschichte eine Sensation, weil sie schaffen es eh nicht, also zu Friedenszeiten schon nicht, revolutionäre oder emanzipatorische Ideen umzusetzen. Aber nach dem Ende eines Krieges, 1918, war das der Fall, dass sowohl ein Teil derer, die kämpfen mussten als Soldaten, als auch natürlich die vielen, die eingezogen wurden, sich dem Krieg politisch widersetzt haben.
Wir hören ein Schweizer Katze-Interview mit Anton. Und es geht um die Kampagne Heute wie vor 100 Jahren, Krieg dem Krieg, für die soziale Revolution. Hallo.
Hallo.
Du hast an der Antimilitarismus-Broschüre mitgearbeitet. Was macht den Ersten Weltkrieg zum Urbild des modernen Krieges?
Also erstmal war der Erste Weltkrieg der erste, der mit solcher industriellen Aufwand gemacht werden konnte. Was erstens daran lag, dass die industrielle Entwicklung so weit war, dass sie die ganze Kriegsmaschinerie herstellen konnte. Und zweitens damit, dass es diese Massengesellschaft gab, die auch Massenarmeen hervorgebracht hat. Und diese Massenarmeen waren dann das, was lange Zeit die Kriegsführung geprägt hat. Zusammen auch damit, dass ein eher altertümliches Bild vom heroischen Krieger zwar in der Propaganda noch benutzt werden konnte in diesem Ersten Weltkrieg, aber eigentlich nicht mehr gepasst hat. Denn das heroische sich gegenüberstehen von einzelnen männlichen Kämpfern, wie man das so rübergebracht hat, funktionierte nicht mehr und war eigentlich sogar ein Witz angesichts der Realität im Schützengraben, wo man vor dem Feuer von Geschützen, von Leuten, die man dann auch gar nicht mehr gesehen hat, oder von Giftgasangriffen sich eingegraben hat. Hinzu kommt dann noch die Natur der Konfliktparteien, denn das waren eben moderne Nationalstaaten oder Nationalstaaten während ihrer Bildung, die sich dagegen überstanden, um ihren Einfluss und ihr Territorium gekämpft haben. Und teilweise ging es eben auch um diesen Prozess zur Nationenwerdung selbst.
Bekannte Historiker behaupten, die europäischen Mächte seien blind in den Krieg geschlittert oder geschlafwandelt. Was ist an dieser Sicht zu kritisieren?
Die Sichtweise würde ja implizieren, dass ein Krieg einfach so passiert, wie ein Vulkanausbruch, an dem niemand was ändern kann. Und dahinter steckt so eine Auffassung von Geschichte, die keinen Widerspruch duldet. Wenn man dann vermutet, dass Kriege einfach passieren, weil sie ausbrechen oder weil sie zwar von Leuten gemacht werden, diese aber da von einer Kraft reingezogen werden, die nichts mit Menschen zu tun hat, wird ignoriert, dass da auch Interessen hinterstecken, wenn Kriege geführt werden. Kriege brechen ja nicht aus, sondern die werden geplant, vorbereitet und von Leuten durchgeführt. Vor allem werden sie aber nicht von einzelnen Personen durchgeführt, das wäre die spiegelbildliche Seite, die ebenfalls zu kritisieren wäre, dass Geschichte und Krieg immer von großen, starken Männern gemacht würde, sondern es stehen Machtkonstellationen dahinter.
Wie verhielten sich die europäischen Mächte vor dem Ersten Weltkrieg und was waren ihre Interessen und Bündnisse?
Auf dem europäischen Kontinent gab es eine Situation unklarer Machtverteilung. Wenn man jetzt die deutsche Perspektive besonders einnimmt, was sinnvoll ist, weil wir uns da befinden und die Diskussion um die deutsche Rolle auch besonders emotional geführt wird. Dann kann man da zum Beispiel sehen, dass innerhalb einer unklaren europäischen Machtverteilung das wirtschaftlich aufstrebende Deutschland nach mehr Macht gesucht hat. Außerdem gab es schon vor dem Weltkrieg Andeutungen der Bündnisse, die sich dann nachher gebildet haben. Zum Beispiel war ganz wichtig, dass Belgien ein neutraler Staat war, für den England aber gebürgt hat. Und ganz zentral Österreich-Ungarn, das ja in den Anfangstagen der Flut von Kriegserklärungen, die dann gekommen sind, entscheidend war. Denn Österreich-Ungarn war noch aus den vorhergegangenen innereuropäischen Konflikten, teilweise auch aus völkischen Gedanken heraus, ein wichtiger Verbündeter Deutschlands. Und dieses Deutsche Reich hatte der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie zugesichert, dass eigentlich egal welche Aktionen die machen, das Deutsche Reich denen auch militärisch zur Seite stehen wird. Der andere Partner war Serbien, mit dem Russland verbündet war. Und es war dem Deutschen Reich und auch Führungen anderer Nationen schon klar, dass es eine kriegsgefährliche Situation gibt. Nicht ganz klar war, wie dann die Konfliktparteien aussehen würden. Im Deutschen Reich hat man erstmal gehofft, dass man es vermeiden könnte, bei einem etwaigen Krieg der europäischen Mächte an zwei Fronten kämpfen zu können. Also einerseits im Westen, andererseits im Osten. Das hat allerdings nicht funktioniert. Ja, spätestens mit dem überfallartigen Durchmarsch auf Belgien kam dann auch noch England hinzu als Konfliktpartei und man hatte sehr schnell einen Zwei-Fronten-Krieg.
Gab es eine deutsche Sonderstellung?
Das Besondere an der deutschen Situation, würde ich sagen, war, dass einerseits es einen starken industriellen Aufschwung in Deutschland gab, der auch mit technischer und Wohlstandsentwicklung verbunden war. Andererseits aber erstens das politische System relativ rückständig war, denn die 48er-Revolution war eben keine bürgerliche Revolution im vollständigen Ausmaß geworden. Und zweitens es auch noch eine Rückständigkeit gab in Bezug auf die Überseekolonien. Und das war eine besondere Kränkung auch für den deutschen Nationalismus, der gesehen hat, dass europäische Nationen, die ihm kleiner und weniger bedeutsam vorkamen, wie Dänemark zum Beispiel, kolonialmächtig besser gestellt waren als sie selbst. Und so kam es dann zu diesem bekannten Ausspruch, der dämlicherweise auch für eine Lotterie steht, dass sich das Deutsche Reich seinen Platz an der Sonne wünschen würde. Gemeint waren eben diese sonnigen Kolonialgebiete, wo man eben seine Macht gerne vergrößert hätte. Hinzu kam, dass man diese Machtausdehnung, die einem vermeintlich zustehen würde, nicht nur in den Kolonialgebieten angestrebt hat, sondern auch innerhalb Europas. Da gab es dann dieses Stichwort Mitteleuropa, was fürchterlicherweise auch immer noch benutzt wird. Und eigentlich bedeutete ein europäisches Gebiet, das sich vor allem von Deutschland nach Osten ausgestreckt haben würde, von, wie es da so schön hieß, formal unabhängigen Nationen, die aber real unter deutscher Kontrolle stehen.
Warum war die Revolution von 1848 keine vollständig gelungene bürgerliche Revolution?
Da habe ich jetzt das Idealbild der frühen französischen Revolution vor Augen und würde sagen, eine vollständig gelungene bürgerliche Revolution wäre eine gewesen, die die Monarchie ganz abschafft und stattdessen eine verfasste, wahrscheinlich noch demokratische Republik einsetzen würde. Das ist aber so nicht geschehen. Es ist tatsächlich dann zu einer konstitutionellen Monarchie gekommen, also eine Monarchie, die auch eine Art, die auch eine Verfassung hatte, die aber dem Parlament, was eingesetzt wurde, sehr wenig Rechte eingeräumt hat. Und so stand dann dieses Deutsche Reich immer noch unter der Fuchtel der vorherigen Adelsherrscher, also des Ancien Regime.
Welchen Hintergrund hatte das Attentat von Sarajevo und was bedeutete es für den Kriegsbeginn?
Ja, also es war wohl eher ein Anlass als der tatsächliche Grund für diesen Krieg. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass es schon vorher das Bewusstsein gab und teilweise auch den machtpolitisch getriebenen Wunsch, einen Krieg in Europa vom Zaun zu brechen. Aber auch dieses Attentat ist im Zuge der europäischen Mächte und Territorienverteilung zu sehen. Denn dieser Mensch, der da den Franz Ferdinand erschossen hat, war auch kein Einzeltäter, sondern Mitglied einer nationalistischen serbischen Untergrundorganisation, die angestrebt hat, diejenigen, die sich jetzt als Serben fühlten, aber unter österreichisch-ungarischer Verwaltung und Herrschaft standen, an den ebenfalls bestehenden Staat Serbien anzugliedern. Der Thronfolger hatte aber andere Pläne, nämlich wollte er ein sogenannten Vielvölkerstaat, der auch unter K&K-Verwaltung stehen würde, auf dem Gebiet installieren, was natürlich den Interessen der serbischen Nationalisten ganz zuwiderstand. Also es gab da mehrere Attentäter, einer von denen war erfolgreich, hat den Thronfolger erschossen, daraufhin wurde ein Ultimatum an Serbien gestellt, das kaum anzunehmen war und letztlich wegen Bagatellentscheidungen hat sich dann Österreich-Ungarn auch entschlossen, den Krieg gegen Serbien zu erklären, durchaus mit Absicht, also sie wollten diesen Krieg, haben extra es provoziert und durch die zugesicherte sogenannte Nibelungentreue des Deutschen Reiches kam es dazu, dass auch das Deutsche Reich in diesen Krieg involviert wurde.
Der Erste Weltkrieg wurde nicht schnell gewonnen, sondern es gab einen Stellungskrieg.
Ja, und das war ganz das Gegenteil von dem, was am Anfang erwartet wurde. Die Soldaten hatten ja, als sie an die Front kamen, die Erwartung, dass sie nach wenigen Monaten, also vom Spätsommer bis Weihnachten, wieder zu Hause sein würden. Entsprechend fröhlich und kriegsbegeistert sind die Leute dann auch dahin gefahren. Die Realität sah dann aber schnell anders aus. Es gab, was man kannte und erwartet hatte, erstmal schnelle Vorstöße der deutschen Armee zumindest. Zum Beispiel den vernichtenden Feldzug durch Belgien. Die wurden dann aber gestoppt, dieser deutsche Feldzug durch einen französischen General. Und es blieb dann lange Zeit eingefroren in diesen langen Stellungskriegen, die durch Grabenkämpfe geprägt waren und ganze Landstriche auf Jahrzehnte verseucht und mit Leichen gepflastert haben. Das war tatsächlich neu, hatten die Strategen nicht erwartet. Und eine riesige Propagandamaschine wurde notwendig, um trotzdem so einen Krieg am Laufen zu halten.
Wie sah es mit der Kriegsbegeisterung der deutschen Arbeiter aus?
Die war zunächst gering. Also die deutschen Arbeiter hatten mit der SPD die stärkste Fraktion in der Internationale damals, die auch für ihren hohen Organisationsgrad bewundert wurde. Und zunächst gab es aus der SPD Antikriegshaltung. Das wurde nur so lange durchgehalten, bis es dann zu der Entscheidung über die Kriegskredite ging, wo die SPD dann auch zugestimmt hat. Also Geld, das für die Kriegsmaschinerie bereitgestellt werden musste. Und das ging auch einher mit einer wachsenden Kriegsbegeisterung an der Basis. Man brauchte ja diese Massenheere. Und tatsächlich wurde es geschafft, Kriegsbegeisterung zu schüren. Da gibt es bekannte Reden des Kaisers, der da als wichtiger Einpeitscher fungiert hat. Ja, mit diesem Zitat, das man wahrscheinlich kennt, dass er keine Parteien, sondern nur noch Deutsche kenne. Da schien es eine große Wirkung auch auf die vormals interessengeleitete Politik der Arbeiterbewegung zu geben.
Welche Auswirkungen hatte das Verhalten der SPD mit der Zustimmung zur Burgfriedenspolitik auf das Deutsche Reich als Nation?
Man könnte fast unterstellen, dass das erst ermöglicht hat, dass diese Nation sich bilden konnte. Denn eine Nation kann man ja verstehen als das nach innen geeinigte und geordnete Staatsvolk, also die Menschen, die in einem Staat leben. Und dazu gehört eben auch die Arbeiterklasse. Und wenn die Arbeiterklasse eine so starke Stimme wie die SPD hat, die immer wieder sagt, dass sie, wenn es um das Vaterland geht, was in dem Falle eben auch die Nation bedeutet und nicht nur das Gebiet, nicht im Wege stehen will, dann bindet das diese große und wichtige eigentlich Oppositionelle oder vorher Oppositionelle und gewünschtermaßen dem Wesen nach oppositionelle Kraft der Arbeiterbewegung in diese Nation ein. Und zwar auch noch, nicht nur einfach, wie man das per Sozialpartnerschaft machen könnte, in ein normales kapitalistisches Ausbeutungsverhältnis, sondern auch noch im Zuge eines Krieges.
Wie funktionierte die Burgfriedenspolitik?
Also mit Burgfrieden war gemeint, dass eben innerhalb dieses Vaterlandes, das es zu verteidigen gibt, real gemacht werden solle, dass es keine Parteien mehr gäbe und dass nicht an den Kriegshandlungen gehindert wird. Zum Beispiel durften dann Rüstungsbetriebe nicht bestreikt werden und so weiter. Es wurde überhaupt nicht gestreikt. Zusätzlich dazu, dass die Arbeiterklasse keine Proteste machen sollte, die SPD auch bei parlamentarischen Sitzungen immer mehr kriegerischen Entscheidungen zugestimmt. Das war nicht nur eben das wiederholte Bewilligen von Kriegskrediten, sondern auch eine sich immer mehr den kriegerischen Interessen annähernde Haltung zu der Verteidigung und Gewinnung von neuen Gebieten.
Im Marxismus-Leninismus heißt es, dass kapitalistische Monopole Staaten in den Krieg drängen, was den Imperialismus ausmacht. Was ist dran an dieser Theorie?
Also allgemein würde ich sagen, man kann daraus was lernen, aber es greift zu kurz. Das beschreibt schon richtig Vorgänge, dass Kapital, also in investierbarer Reichtum, sich konzentriert und dabei Monopole bildet. Aber zu sagen, dass diese Monopole den Staat vor sich hertreiben, als wäre er nichts anderes als deren Instrument, greift zu kurz und unterschätzt auch die Macht, die so ein Staat haben muss. Denn was ein Staat tut, ist ja nicht einfach nur Werkzeug sein, das sich irgendwelche finsteren oder profitschaffenden Mächte so hergestellt haben und dann benutzen, sondern ein Staat garantiert die Ordnung des gesamten kapitalistischen Geschäftes. Und damit er das kann, braucht er eine gewisse Unabhängigkeit von den einzelnen Fraktionen des Kapitals. Also darf er sich gar nicht zum Werkzeug von Monopolen machen, sondern muss immer Eigenständigkeit behalten. Dass er Eigenständigkeit behält, bedeutet aber auch, dass er seine eigenen Machtinteressen hat, die es auch zu verteidigen gilt. Und das ist ein Hintergrund dafür, dass etwas nicht stimmen kann, was in dieser Form von Monopolkapitaltheorie impliziert wird. Nämlich, dass es möglich sei, den Staat eben wie so ein Werkzeug, das jetzt von bösen Mächten benutzt wird, zu nehmen, es guten Mächten in die Hand zu geben, die dann damit eben nur Gutes bewirken könnten.
Wie verhielt sich der Parteikommunismus, insbesondere in der Sowjetunion, zum Ersten Weltkrieg?
Die Bolschewisten haben, bevor sie ihren Putsch gewonnen hatten, eine Propaganda gemacht, die sich gegen den Ersten Weltkrieg gerichtet hat. Und tatsächlich, auch nachdem sie die Sowjetunion als Staat installiert hatten, ist dieser keine Partei im Krieg mehr gewesen und die russische Armee ist aus dem Krieg ausgeschieden. Danach eben die Rote Armee, war keine Partei mehr. Das könnte man jetzt für ein Indiz dafür halten, dass die Voraussage aus dem Marxismus-Leninismus stimmen würde, dass sobald der Staat nicht mehr in den Händen der sogenannten Kapitalisten oder der Monopole sei, sondern in den Händen der bolschewistischen Partei, der Partei neuen Types, die sich den Anspruch gegeben hat, die Arbeiterklasse zu vertreten, auf einmal nicht mehr kriegerisch, sondern friedlich sei. Allerdings ignoriert das zweierlei. Das erste ist die weitere Entwicklung der Sowjetunion, die eben kein friedlicher Ausnahmestaat war, sondern ebenfalls intern und extern militaristisch gehandelt hat. Und zweitens, dass der Verzicht auf die Teilnahme an diesem Krieg auch als Teil der bolschewistischen Machtpolitik innerhalb des Staatsstreiches gesehen werden kann. Nämlich konnte mit dieser Kriegspropaganda erstens die kriegsmüde Stimmung in der zaristischen Armee oder nicht mehr zaristischen, sondern russischen Armee ausgenutzt werden. Und zweitens konnte man somit auch bewaffnete Kräfte auf die eigene Seite bringen. Das wussten auch andere europäische Mächte wie das Deutsche Reich, von dem aus dann Lenins Aktionen auch unterstützt wurden.
Das Deutsche Kaiserreich hat die Bolschewiki finanziell unterstützt und hat Lenin aus der neutralen Schweiz in einem blombierten Zug nach Russland geschickt, um einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden. Und letztendlich waren sie damit ja auch erfolgreich, oder?
Also sie haben es geschafft, die Sowjetunion, die neue Sowjetunion, das damalige Russland, als Gegner für sich auszuschalten. Insofern ein Erfolg für die deutsche Reichsführung.
Welche langfristigen Auswirkungen hatte die Unterstützung der Bolschewiki durch das Deutsche Reich?
Es hat geholfen, dass die Bolschewiki ihren Staatsstreich durchführen konnten, der dann zur Installation der Sowjetunion geführt hat. Und schon in den Konzepten dafür und auch ganz explizit in den Äußerungen Lenins war schon eine Tendenz vorgeprägt, die von Grund auf autoritär gewesen war und eine Bewunderung des deutschen Modells beinhaltet hat. Das wurde eben nochmal bekräftigt durch die deutsche Unterstützung. Was Lenin bewundert hatte, war die Organisation der Deutschen Post, des preußischen Militärs und der Militär- und Kriegswirtschaft des Deutschen Reiches. Die Sowjetunion hat dann tatsächlich viel von diesen Modellen umgesetzt, als ein Staat, der durchaus und grundlegend militaristisch war, der seine Wirtschaft auf einer staatlichen Kommandowirtschaft aufgebaut hat, die auch Millionen in Armut belassen hat, die gegen Oppositionelle vorgegangen ist, nicht nur gegen rechte Oppositionelle, sondern eben gegen linke Oppositionelle mit großer Härte, die eine Armee hatte, die auch gegen diese linken Oppositionellen auch schon unter Trotzki mörderisch vorgegangen ist. All das, kann man sagen, sind Dinge, die aus anarchistischer Sicht nicht zu begrüßen sind und wo man dann auch nicht als anarchistisch denkender Mensch von einem unfreiwilligen Dienst an der eigenen Sache, den das Deutsche Reich geleistet hätte, sprechen können. Trotzki war ja der erste Führer der Roten Armee. Und auch unter Trotzki als Führung, was viele nicht wahrhaben wollen, ist diese Rote Armee gegen linke Oppositionelle vorgegangen. Darunter fällt zum Beispiel die Niederschlagung des Aufstandes von Kronstadt.
Ist es angemessen, vor allem Verrat der SPD zu sprechen?
Ich würde sagen, es ist angemessen. Allerdings fängt dieser Verrat nicht erst mit der Zustimmung zu den Kriegskrediten an. Und es wäre auch nicht das Problem, dass die SPD ihre eigenen Prinzipien verraten hätte. Sondern wenn man von so einem Verrat spricht, dann müsste man denjenigen meinen, der durch das sozialdemokratische Konzept überhaupt an der revolutionären Arbeiterklasse begangen hätte. Und der würde darin bestehen, dass die Sozialdemokratie von Anfang an schon dem Staat, der Nation und, wie sie selber auch so schön gesagt hat, dem Vaterland bejahend gegenüberstand und sich damit auf die staatsinternen Machtspiele eingelassen hat. Wenn man also sagt, dass die SPD etwas verraten habe, dann ist es durchaus legitim zu sagen, dass es sich um Arbeiterverräter handelt. Und das auch schon vor 1914, denn schon vorher war im sozialdemokratischen Konzept angelegt, dass man versucht, den Staat zu übernehmen, ja, durch langsame Reformen. Dadurch haben sie sich von Parteikommunisten unterschieden. Aber eben auch durch das Mitwirken in diesem Staat, der aber nicht einfach abzutrennen ist von der Beherrschung der Arbeiter und erst recht nicht einfach abzutrennen ist vom Kapitalismus, sondern den Kapitalismus und die Beherrschung der Arbeiter als die ordnende Kraft mitbestimmt, egal wer gerade die herrschende Partei im Staat ist.
Anfang des 20. Jahrhunderts machten Technik und Erfindungen neue Waren und die Versorgung breiter Massen technisch möglich. Der Wohlstand stieg an und dann kam der Erste Weltkrieg, der zu einer Verarmung breiter Massen führte. Ist ein industrieller Krieg als Bruch mit dem real existierenden Fortschritt zu denken?
Also überall da, wo Technik neu hergestellt wird, die den Menschen dient und wo Wohlstand, also Versorgung mit bedürfnisbefriedigenden Gütern mehr hergestellt wird, da kann man tatsächlich von Fortschritt reden. Und wo das nicht mehr passiert oder schlechter wird, da kann man von einem Bruch mit dem Fortschritt reden. Aber das sind jetzt erstmal nur die Phänomene, die man so wahrnimmt. Was, wenn man sich nur das anguckt, aber aus dem Blick gerät, ist, dass dieser Bruch mit einer fortschrittlichen Entwicklung einem auch zu denken geben sollte in Bezug darauf, dass gesellschaftlicher Fortschritt nichts naturgesetzlich Ablaufendes ist, also unabhängig von dem Handeln von Menschen. Solche Vorstellungen hielten aber mindestens bis zum Ersten Weltkrieg an, sowohl in der bürgerlichen Theorie als auch in der marxistischen, als auch in Teilen der anarchistischen, dass also gesellschaftlicher und materieller Fortschritt etwas wäre, was einfach so passiert und je nachdem, wer es gesagt hat, dann letztlich zum ewigen Frieden oder zum Sozialismus und letztlich auch Frieden führen würde.
Es gab aber auch viele Anarchistinnen und Anarchisten, die dies anders sahen.
Ja, da ist zum Beispiel Gustav Landauer wichtig. Und man muss wohl sagen, dass das eine sehr hellsichtige Sichtweise war. Nicht davon auszugehen, dass Fortschritt sich unabhängig vom Handeln der Menschen einfach so vollziehen würde. Der Schock, der dann dadurch entstanden war, dass das, was man vorher als Fortschritt gesehen hat, also diese Vergrößerung materieller Möglichkeiten, auf einmal in das Gegenteil von dem, was sich die auf den Fortschritt Hoffenden und an ihn Glaubenden gewünscht hatten, umschlagen konnte, hätte, wie ich finde, dazu führen müssen, dass dieser Glaube an den automatischen Fortschritt abgelegt hätte werden müssen. Und dann hätte man eigentlich auch zurückgreifen können auf die Theorien, die sich Teile des anarchistischen Spektrums schon angeguckt haben. Die hatten nämlich etwas nicht gemacht, was andere, die eben auch diesen als Bruch wahrgenommenen Gegenfortschritt verarbeitet haben, getan haben. Und diese anderen, die ich da meine, das sind Faschisten, die den Glauben an den Fortschritt schon immer lächerlich gemacht haben, indem sie das Gegenteil geglaubt haben, nämlich dass die Höherentwicklung des Menschen nicht im ewigen Frieden oder in Freiheit und Sozialismus liegen könnte, sondern dass das Kämpferische, Brutale und damit letztlich jedem Fortschritt, den man aus anarchistischer Sicht gutheißen könnte, zu widersprechende, das wahre Wesen des Menschen sei, was sich historisch herausbilden könnte.
Kann der Krieg als Vater aller Dinge gewertet werden?
Das halte ich für eine ganz zynische Sichtweise, die aus dem Blick verliert, dass es auch etwas anderes geben kann als Gesellschaften, die auf Herrschaft und Zerstörung aufgebaut sind. Kriege wurden in moderner Zeit von Staaten geführt, wurden immer von Machthabern geführt. Und alles, was dadurch geschaffen werden konnte, waren eben die Projekte dieser Formationen.
Mittlerweile gibt es aber nicht nur Kriege durch Staaten, sondern auch durch verschiedene Bürgerkriegsgruppen, durch Clans oder durch religiös motivierte Gewalttäter.
Das ist richtig. Und auch hier sind die Formationen, die dem Konflikt vorangehen und die als Ziel bestehen können, nicht die einer befreiten Welt. Und schon allein die Möglichkeit einer befreiten Welt gehört ja auch zu allen Dingen. Und etwas, das diese Dinge nicht hervorbringen kann, darf nicht als Vater aller Dinge bezeichnet werden, wenn man nicht eine Weltsicht haben will, in der es letztlich nur für alle Geschichte Herrschaft und Unterdrückung gibt.
Wie fandest du die Antimilitarismus-Kampagne?
Ich fand es hervorragend und auch total wichtig, dass anarchistische Stimme in die Diskussionen zum Ersten Weltkrieg eingegriffen haben. Denn das Gedenken, was so von offizieller und Mainstream-Seite an den Krieg gemacht wird und auch die historisch-wissenschaftlichen Diskussionen, die dazu laufen, sind welche, deren Richtung wir ablehnen würden. Und dabei die anarchistische Stimme zu hören, das musste sein. Gerade wo der anarchistische Widerstand damals so marginalisiert wurde und so brutal niedergeschlagen wurde, ist es doch wichtig, die Denkansätze, die aus anarchistischen Sichtweisen erwachsen können, weitergetragen und weiterentwickelt werden.
Kann es als Antimilitarist nötig sein, Gewalt auszuüben?
Also, wenn man den Begriff Antimilitarismus nimmt, dann ist das erstmal nicht das gleiche wie Pazifismus, kommt aber häufig zusammen. Die Ablehnung von Militarismus ist hier erstmal die Ablehnung einer bestimmten gesellschaftlichen Formation, in der das Militär und der Krieg als ordnende Kraft angezogen werden. Das ist noch keine Entscheidung gegen Gewalt überhaupt als politisches Mittel, ist aber auch in großer Konsequenz, wie ich finde, von vielen so interpretiert worden.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank ebenfalls.
Das war eine schwarze Katze-Sendung über die Antimilitarismus-Kampagne der anarchistischen Föderation Rhein-Ruhr. Die schwarze Katze ist unter schwarze.katze.dk im Web vertreten. Für die Antimilitarismus-Kampagne ist der Blog krieg-dem-krieg.fda-ifa.org eingerichtet worden. Wir hören uns in der nächsten Sendung.